Heute ist Freitag, der 31.3. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über eine Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die durch Friedrich Merz ausgelöst wurde, über das AfD-Verbot und der politischen Lage in Syrien. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten heute direkt mit den Ereignissen vom Mittwoch im Bundestag, bei denen es zu einer Zäsur kam. Um 12 Uhr stand noch die Gedenkstunde für Opfer des Nationalsozialismus im Zeichen des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz im Mittelpunkt. Bundespräsident Steinmeier und der Holocaust-Überlebende Roman Schwarzmann haben dazu eine Rede gehalten. Steinmeier hat in seiner Rede noch aufgefordert, dass man die Feinde der Demokratie ernst nehmen und unsere Demokratie schützen müsse und nicht in eine dunkle Zeit zurückgehen sollte. Friedrich Merz war zu dem Zeitpunkt anscheinend nur physisch anwesend, denn sonst hätte er wohl unmöglich einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen können. Tja, schon Tage vor der Abstimmung war er sich seiner Sache sicher. In das, was er zu sagen hatte, hören wir jetzt einmal rein.
Es ist jetzt wirklich Zeit, Entscheidungen zu treffen. Wir haben am Mittwoch eine Aussprache über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Es wird von uns dazu zwei Anträge geben, die wir vorlegen zur Migration. Aber es wird dann in jedem Fall in dieser Woche einen Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag zur Begrenzung der illegalen Migration von uns geben. Und wir werden diesen Antrag auch zur Abstimmung stellen. Ich will erneut mein Angebot an die Sozialdemokraten und die Grünen, aber auch die FDP erneuern, diesen Weg mit uns zu gehen. Ich suche keine anderen Mehrheiten im Deutschen Bundestag, sondern ich möchte, dass die Sozialdemokraten und die Grünen und auch die FDP jetzt wirklich zur Vernunft kommen und Maßnahmen ergreifen, gesetzgeberische Maßnahmen ergreifen, die uns die Möglichkeit geben, die nach wie vor viel zu hohen Zahlen der illegalen Migration nach Deutschland drastisch zu reduzieren. Ich werde mit den Themen, die wir haben und die seit letzter Woche Mittwoch eine neue Dringlichkeit erfahren haben, in dieser Woche sehr konsequent durch den Deutschen Bundestag gehen. Und wir werden uns weder von den Sozialdemokraten noch von den Grünen, ganz sicher auch nicht von der AfD, sagen lassen, welche Anträge, welche Gesetzentwürfe wir im Deutschen Bundestag zur Abstimmung stellen. Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
Ihr habt's gehört. Aschaffenburg ist passiert, Merz hat einen 5-Punkte-Plan gefordert und dann am Mittwoch in den Bundestag eingebracht. Und ihr habt's gehört, Friedrich Merz hat am Mittwoch sogar nochmal wiederholt, dass sein Antrag richtig sei und nicht dadurch falsch werden würde, dass die Falschen zustimmen würden. Ja, doch vielleicht hätte er mal darüber nachdenken können, dass Anträge, bei denen die AfD, also eine Partei, die ein rechtsextremer Verdachtsfall ist, ja, wenn die zustimmt, dass das irgendwie schwierig ist für die Demokratie. Ja, und wie soll man Merz denn jetzt überhaupt noch trauen, wenn er bereits jetzt schon die Grenze überschritten hat? Wer kann jetzt noch sicher behaupten, dass er das nicht noch einmal tun wird? Das Angebot von Merz, dass SPD und Grüne dem Antrag zustimmen und, wie er sagt, zur Vernunft kommen sollen, lehnen die beiden Parteien kategorisch ab. Und dazu hören wir mal rein, was Kanzler Scholz am Mittwoch dazu gesagt hat.
Wenn Sie sagen, wir wenden europäisches Recht an unseren Grenzen einfach nicht mehr an. Das ist die Antwort der Populisten. Die katholische und die evangelische Kirche haben gestern in einem Brandbrief eindringlich vor Ihren Vorschlägen gewarnt, Herr Merz.
Und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betont, dass es wichtig ist, wie Debatten zur Migration geführt werden. Und dazu hören wir mal hier rein.
Frage erkennt man meistens im Nachhinein. Erst im Rückblick der Geschichte wird manchmal deutlich, welche Debatten, welche Entscheidungen zu welchen Konsequenzen geführt haben. Das gilt nicht für diese Debatte, das gilt nicht für diese Woche, das gilt nicht für diese Tage. Diese Schicksalstage fragen nicht nur danach, was wir tun oder mit wem wir es möglicherweise tun, sondern auch, wie wir die Debatte führen. Und wie muss in den Ohren der Eltern des erstochenen marokkanischen Jungen, wie muss in den Ohren der Eltern des syrischen Mädchens oder wie muss in den Ohren der Pflegerin, die nach Magdeburg eingegriffen hat, die Verletzte betreut hat und danach rassistisch beleidigt und geschlagen wurde, diese Migrations-, Remigrations- und Rassismus-Sprache der AfD klingen. Auch diese Menschen haben Ohren und hören, was passiert. Und ich will drittens sagen, dass das Argument, das so nebenbei vorgetragen wurde, mit Blick auf die noch tragenden Fraktionen der Regierung, dass das eine politische Minderheit ist, Ich befürchte, uns an irgendeiner Stelle demnächst wieder begegnen wird mit der Begründung, dass die politische Mehrheit der Bevölkerung dann auch in der Regierung abgebildet wird. Ich will nicht übergreifen, aber dieses Argument, das ich in verschiedenen Formulierungen in den letzten Tagen und Wochen auch aus den Reihen der CDU immer wieder gehört habe, dass jetzt Mehrheit wird, was die Mehrheit im Volk ist, das schließt die AfD mit ein. Und wenn sie in dieser so wichtigen Frage mit der AfD gemeinsam abstimmt, an welcher Frage soll sie dann bitte nicht mehr mit der AfD gemeinsam abstimmen?
Und trotzdem wurde der Antrag, der Fünf-Punkte-Antrag der Union zur Verschärfung der Migrationspolitik zugestimmt. Er sieht unter anderem vor, dass mehr Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen und ausreisepflichtige StraftäterInnen und GefährderInnen unbefristet in Haft bleiben, bis sie freiwillig ausreisen oder abgeschoben werden. Ein zweiter Antrag der Union mit umfassenden Reformvorschlägen für eine restriktivere Migrationspolitik, in der Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse erhalten sollte, der wurde dagegen mehrheitlich abgelehnt. Ja, das alleine war alles schon, was da passierte. Nicht ganz so mit der EU vereinbar, aber trotzdem hat es eine Mehrheit im Bundestag gefunden. Und zwar 703 Leute haben ihre Stimme abgegeben, davon haben 348 dafür und 345 dagegen gestimmt. 10 Abgeordnete haben sich enthalten. Es lag also an 3 Stimmen. Und doch das entscheidende Zünglein an der Waage war die AfD, die bereits schon vor der namentlichen Abstimmung bestätigt hatte, dass sie diesem zustimmen würde. Und das stellt eine Zäsur dar, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik bekam ein Antrag im Bundestag nur durch die Mithilfe der AfD eine Mehrheit. Die Brandmauer, also die Vereinbarung zwischen den demokratischen Parteien, sich von der AfD abzugrenzen und nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten, die bröckelt. Und neben der AfD haben aber auch die FDP und natürlich auch die Union für den Antrag gestimmt. Die Regierungsparteien SPD und Grüne und auch die Linke haben sich dagegen gestellt und sich ausnahmslos gegen den Antrag ausgesprochen. Das BSW hat sich enthalten. Und heute könnte es schon zum nächsten Eklat im Bundestag kommen. Wenn Merz das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz einbringen sollte, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat Merz bereits dazu aufgerufen, auf den Gesetzesentwurf zu verzichten, um die Geschehnisse am Mittwoch nicht weiter zu verstärken. Nach der Abstimmung waren SPD, Grüne und Linke empört über das Ergebnis. In die eindrückliche Rede von der Grünen-Politikerin Britta Hasselmann hören wir jetzt mal rein.
Ein historischer Tag. Und zwar im negativen Sinne. Denn in diesem Parlament sind wissentlich und sehenden Auges, Herr Merz, sehenden Auges. Sie haben das zu verantworten. Sie und Ihre Fraktion. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte, heute sind zum ersten Mal Mehrheiten gesucht und billigend in Kauf genommen worden, jenseits der demokratischen Mitte. Und das, meine Damen und Herren, verantwortet niemand anders in diesem Land als Sie, die den Kurs so vorgegeben haben, aus CDU und CSU. Und das schmerzt, weil wer die feixenden Gesichter der AfD, des Rechtsaußen in diesem Parlament, der Rechten und zum Teil Rechtsradikalen und Rechtsextremen, in deren Reihen sogar Leute sagen, ich bin das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Zitat Ende. Wer mit solchen Leuten Mehrheiten findet, kann doch nicht im Ernst so tun, als gingen wir jetzt zur Geschäftsordnung.
Und auch in die Wutrede von Heidi Reicheneck hören wir rein.
Ja, Sie sagen jetzt wirklich, wir machen jetzt hier so einen rassistischen und rechtswidrigen Antrag und wenn Sie jetzt alle nicht zustimmen, ja, dann können wir halt nicht anders. Dann müssen wir mit den Rechtsextremen arbeiten. Was ist das denn für eine erbärmliche Aussage? Ich sage Ihnen, Sie machen sich zum Steigbügelhalter damit. Und Sie haben dieses Land heute zum Schlechteren verändert. Und ich wiederhole das, was ich in meiner Rede gesagt habe. Egal, wie sehr Sie es versuchen, die Brandmauer in diesem Land, das sind immer noch wir. Und wir alle, wir werden auf die Straßen gehen. Wir alle werden an die Wahlurnen gehen. Und das kann ich Ihnen versprechen. Wir werden dafür sorgen, dass das jetzt hier ein Ende hat. Und ich sage auch an die Adresse von SPD und Grünen, schließt eine Koalition mit dieser Union aus. Das kann euch nur schaden. Aber ich sage auch den Menschen da draußen, gebt nicht auf, sondern wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Diese Worte von Heidi Reicheneck sind die perfekte Überleitung zu der entscheidenden Frage, was wir jetzt tun können. Schaut, wo es in eurer Nähe die nächste Demonstration gibt. Geht auf die Straße, wenn ihr möchtet. Macht eure Stimme für die Demokratie hörbar, wenn ihr das möchtet. Am 23. Februar haben wir wieder die Chance, unsere Stimme für die Demokratie einzusetzen und eine demokratische Partei zu wählen. Passend dazu erscheint am 19. Februar mein Buch Zu Besuch am rechten Rand, warum Menschen AfD wählen, in dem ich erkläre, was Menschen dazu bewegt, eine in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Lasst euch gesagt sein, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie lebt davon, dass wir sie verteidigen. Kann man Parteien, die die Gesetze und Grundwerte in Deutschland nicht respektieren, verbieten? Das hat gestern der Bundestag für den Fall der AfD diskutiert. Nach allem, was die letzten Tage so passiert, ist es ja höchste Zeit, dass man auch darüber spricht. Seit Jahren wird ja diskutiert, muss die AfD verboten werden. Und jetzt haben über 100 Abgeordnete von Grünen, SPD, Linke und der CDU einen Antrag für ein AfD-Verbotsverfahren in den Bundestag eingebracht. FDP, BSW und logischerweise die AfD selbst haben nicht mitgemacht. So ein Verbotsverfahren für Parteien können nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung beantragen. Die Entscheidung, ob eine Partei wirklich verboten wird, liegt am Ende beim Bundesverfassungsgericht. 733 Abgeordnete sitzen im Bundestag, 124 haben den Antrag gestellt. Eine schnelle Rechnung zeigt uns dabei, da haben ja nicht so viele mitgemacht bei dem Antrag. Warum? Die Antragstellerinnen sagen, die AfD wendet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen die Würde des Menschen und gegen das Diskriminierungsverbot. Manche Gegner des Verbotsverfahrens haben aber Angst, dass man der AfD gerade hilft, sich als Opfer zu inszenieren. Wenn das Verbot nicht durchgeht, gehen dann nicht noch mehr Menschen zur AfD und denken, naja, wurde ja geprüft, kann ja nicht so schlimm sein. Hier kommt wieder Rolf Mützenich ins Spiel, denn der sagt, was wäre, wenn nicht genügend Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die AfD nicht nur eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt, sondern diese Haltung auch in aktiv kämpferischer, aggressiver Weise umsetzen will. Genau das ist beim Bundesverfassungsgericht nämlich die Hürde für ein Parteiverbot. Und wenn das Gericht genau deswegen kein Verbot ausspricht, dann fürchten viele, dass die AfD noch mehr Zulauf bekommt. Deswegen gibt es auch noch einen zweiten Antrag rund um Renate Künast von den Grünen, der genau darauf abzielt, dass vor einem Verbotsverfahren die Erfolgsaussichten geprüft werden sollen. Die AfD, die ist ja schon rechtsextremer Verdachtsfall, aber bislang eben nicht als rechtsextremistisch gesichert eingestuft. Es soll zwar ein neues Gutachten des Verfassungsschutzes in Arbeit sein und man kann vermuten, dass es darin eine Hochstufung gibt, aber wegen der vorgezogenen Neuwahlen wurde es bislang nicht veröffentlicht. Und das war sozusagen die Ausgangslage für gestern Nachmittag, Donnerstag, 17.15 Uhr. Und um es realistisch zu sehen, der Antrag, der wird wahrscheinlich nicht angenommen. Zum Redaktionsschluss dieser Folge war das leider noch nicht absehbar. Ich glaube nicht, dass über Nacht ein paar Abgeordnete ihre Meinung geändert haben. Aber in der Tagesordnung konnte man auch sehen, dass die Anträge an die Ausschüsse überwiesen werden sollten. Die könnten aber noch vor den Neuwahlen wieder tagen und am 10., 11. oder 12. Februar könnte das dann nochmal ins Plenum zurückgegeben werden. Es ist auf jeden Fall ein weiterer Grund, dass ihr wählen geht, denn die Mehrheiten im Bundestag werden sich verändern und die AfD könnte mehr dazu gewinnen.
Werbung.
Ich weiß ja nicht, Herrn, was ihr so denkt, wenn ihr euer Licht anschaltet. Ich meine, es ist Winter, Januar, da ist es meistens ein bisschen dunkel. Und wir schalten morgens das Licht an, wenn wir aufstehen. Und nachmittags, wenn wir nach Hause kommen, müssen wir es auch schon wieder anmachen, weil sich ja fast alles ja nur im Dunkeln zuträgt. Und dann ist draußen auf jeden Fall hier bei uns in Bielefeld ganz schön wenig Sonne. Und ich frage mich an dieser Stelle immer, Mensch, was ist denn das eigentlich für ein Strom, den wir hier haben, wenn ich schon so oft das Licht anmache? Und ihr wisst es und wenn ihr diesen Podcast ja schon länger hört, wisst ihr, dass einer meiner liebsten Werbepartner Naturstrom ist. Das ist mein absoluter Lieblings-Ökostromtarif. Bei Naturstrom, da gibt es nämlich 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und da steckt noch viel mehr drin, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird nämlich auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und damit gibt es auf der einen Seite eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie. Und man tut einfach richtig was für den Klimaschutz. Und ich finde es wirklich so genial. Ich bin seit 10 Jahren bei Naturstrom und liebe es wirklich sehr. Wir haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und für mich ist es auch so ein bisschen was, und das kennt ihr ja vielleicht auch was fürs gute Gefühl, dass man sich darüber Gedanken macht, was man für den Klimaschutz tun kann. Und es ist das Einfachste eigentlich zu sagen, ich wechsle meinen Stromanbieter und ich gehe zu Naturstrom, einem Ökostromanbieter, denn das dauert einfach nur 5 Minuten. Ihr geht einfach auf die Website, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter für euch. Und das wäre natürlich nicht einer meiner liebsten Kooperationen, wenn es nicht auch ein super Extra gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann könnt ihr euch 30 € Startguthaben sichern für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt jetzt auch ihr zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Shownotes.
Werbung Ende.
Und damit geht es weiter nach Syrien, nachdem der ehemalige Präsident Assad Anfang Dezember nach 24 Jahren im Amt gestürzt wurde, ist das Land nach 10 Jahren Bürgerkrieg konfessionell gespalten und politisch zersplittert. Trotzdem hoffen viele SyrerInnen, dass es nach dem Sturz zu einem Neubeginn kommen wird. Dafür haben die neuen Machthaber in Syrien nun weitere Schritte zur Neuausrichtung des Staates eingeleitet. Dafür wurde nach einem Treffen von militärischen und politischen Funktionären beschlossen, dass Ahmed al-Sharaa Syriens Übergangspräsident werden wird. Dieser hat bereits seit dem Sturz von Assad Syrien geführt. Al-Sharaa ist zudem kein Unbekannter. Vor seinem Amt als Übergangspräsident war er Führer der islamistischen Organisation HTS, die ein Ableger des Terrornetzwerkes Al-Qaida sind. Die Organisation hat maßgeblich den Sturz von Assad herbeigeführt und nun wurde er dazu beauftragt, bis zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung einen legislativen Rat für die Übergangsphase zu gründen. Die alte Verfassung, die seit 2012 eingesetzt wurde, ist außer Kraft gesetzt. Dazu wurde auch das Parlament aufgelöst. Geplant ist zudem eine Neuorganisation der Streitkräfte und eine Integration der militanten Rebellengruppen in die Staatsstrukturen. Der Schritt wird damit begründet, dass so Einheit und Stabilität gewährleistet werden kann. Ja, auch wenn man noch nicht einschätzen kann, wie sich die Lage in Syrien weiterentwickelt, zeigt sich al-Sharaa seit dem Machtwechsel betont moderat. Falls ich etwas Neues zur politischen Lage höre, werdet ihr es natürlich hier im Podcast erfahren. Und jetzt zuletzt die Good News. Auf der Grünen Woche blieben viele Lebensmittel übrig, doch dank der Berliner Tafel wurden die nicht verschwendet. Mit Hilfe von 300 Ehrenamtlichen sammelten die Organisation fast 9 Tonnen Essen, darunter Almtöpfe, belegte Brötchen und Brote. Die Lebensmittel wurden umgehend an soziale Einrichtungen wie die Stadtmission und Obdachlosenhilfe verteilt und so konnten rund 2000 bedürftige Menschen unterstützt werden. Für die Berliner Tafel ist die Messe seit Jahren ein Höhepunkt des Vereins. Zitat: Wir freuen uns jedes Jahr, obdachlosen Menschen hochwertige Messeware bringen zu dürfen. Das sagt Gründerin Sabine Wert. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Wir hören uns hier am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Stark. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.